when you play the Game of Thrones, you either win or you die. Das heißt, wenn man Game of Thrones sieht, dann mag man es entweder oder nicht. Und sehr viele Menschen mögen es, sehr viele Menschen lieben es, wir lieben es. Aber bei A Knight of the Seven Kingdoms lieben es die meisten Menschen und einer nicht. Und, nein, das stimmt natürlich nicht. Aber wenn ein Podcast jemals die Bezeichnung Nerd und Kultur verdient hat, weil Nerd und Kultur aufeinandertreffen, dann ist es heute der Fall. Wer ist, das dürft wieder ihr entscheiden. Eve, lass uns über A Knight of the Seven Kingdoms reden, das Spin-off zu A Game of Thrones.
Ich bade in dem Hass der Menschen.
Kriegst du wirklich Hass ab?
Ja, aber so
anmoderiert auf YouTube.
Ja, ja. Aber ist okay, ist okay. Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eins. So. Ja. Also wir haben jetzt eine weitere Game of Thrones Serie, das zweite Spin-off nach Hot Deed, House of the Dragon. Und ich bin aber auch ehrlich, also ich so ehrlich wie ich sein kann, ich wusste nicht viel darüber, ich kenne die Vorlage nicht, was ich auch ganz klargestellt habe im Video, dass ich die Vorlage nicht kenne. Alles, womit ich zu arbeiten habe, sind die Serien, die bisher auf HBO liefen, also Game of Thrones und zwei Staffeln House of the Dragon. Daran messe ich so ein bisschen mein Westeros Entertainment bisher. Und ja, da kommt was komplett Neues. Da kommt was komplett Neues in eine ganz andere Richtung. Und scheint ja auch beabsichtigt zu sein, genau was anderes zu sein. Und das ist ja genau das, was Leute mögen. Für mich ist es bisher ein zu krasser Kulturschock. Und ich habe das Gefühl, wenn diese Serie nicht jetzt in Westeros spielen würde, sondern losgelöst eine Serie wäre über einen Ritter, ich glaube, dann würde es mir nicht so schwer fallen, da reinzukommen. Weil ich kann das, was ich so ein bisschen mit der Welt connecte, gerade noch nicht davon so unpluggen. Verstehst du das ein bisschen?
Ich verstehe es ein bisschen, aber wir werden auch im Detail noch drüber reden. Ich glaube, du bist da so ein bisschen mehr detached, sagt man detached?
Ja. Detached.
Also detached, als du sein müsstest. Ich wundere mich eigentlich. Ich habe so das Gefühl, die Serie kriegt dich noch. Aber das habe ich auch damals bei meiner Review gesagt, zu allen Folgen. Da hast du ja, die hast du ja gesehen und du warst da auch schon nicht überzeugt. Deswegen wusste ich, du wirst jetzt von der ersten Folge, die wird dich jetzt nicht umreißen. Das dachte ich mir schon. Weil sie inszenatorisch an manchen Stellen die extremste ist, auch dazu später im Spoiler-Part mehr. Die ist wirklich die extremste von allen sechs Folgen tatsächlich. In einer gewissen Richtung, die ist die extremste. Und in anderen Richtungen sind die anderen Folgen extremer. Aber dazu sage ich nichts. Ich habe damals nur gemeint, es ist so die dritte Folge. Also ich finde die erste Folge toll. Ich fand sie beim zweiten Mal gucken viel besser als beim ersten Mal sogar. Hat zu meiner eigenen Überraschung, weil ich jetzt mehr gesehen habe, mehr
du weißt, wo es hingeht.
Ich verstehe, weil ich die Charaktere. Genau, ich kenne die Charaktere. Weißt du, Game of Thrones ist ja auch geil, es wieder zu gucken. Mm. House of the Dragon ist auch geil, es wieder zu gucken. Weil du siehst dann in Szenen andere Dinge und du hast eine andere Verbindung zu den Charakteren. Auf einer emotionalen Ebene funktioniert es schon besser, weil du die Charaktere besser verstehst.
Mm.
Und so ähnlich war es jetzt hier bei Knight of the Seven Kingdoms. Und ich finde, die dritte war die, die mich damals gecatcht hat. Ich fand's schon gut am Anfang, ich fand's auch gut in der zweiten, aber die dritte war die Folge, die mich so emotional gekriegt hat, so komplett abgeholt hat, wo ich dachte, okay, da will ich sein, da will ich bleiben, hier geht's mir gut in dieser Serie. Und davon bist du noch weit entfernt. Und ich prophezeie, dass es dir ab der dritten zumindest besser gehen wird, aber ich weiß nicht, immer noch nicht, ob's genau für dich gemacht ist. Ihr hört auch schon raus, es ist jetzt auf Spoiler-Ebene, ist es jetzt ein bisschen kompliziert, über die Serie zu reden. Es gibt die Buchvorlage und die gibt's seit 30 Jahren, seit 1998 gibt's die Novelle The Hedge Knight von den Tales of Duncan Egg. Es gibt drei Novellen. Die habe ich selber nicht gelesen, aber wie ein guter Freund von mir mal gesagt hat, für Journalisten gibt's keine Spoiler. Das heißt, wegen meinen ganzen Game of Thrones Videos und so weiter, weiß ich eigentlich schon, was alles passiert. Ich habe aber die Bücher schon gekauft. Die sind auf meinem Kindle, die wollen noch gelesen werden. Und ich dachte, ich schaffe das über Weihnachten, aber da war so viel Familie, da habe ich es nicht gemacht. Viel ist es aber nicht. Also eine Novelle ist 100 Seiten in Englisch. In Deutsch ist es ein bisschen mehr, wegen der Sprache, aber es ist nicht viel. Es sind Kurzgeschichten. Und so sind diese Geschichten auch entstanden. George R. R. Martin hat für einen Freund bei so einem Format mitgemacht, in dem bekannte Autoren Geschichten geschrieben haben aus ihren Welten, die sie schon hatten. Mm. Das war so eine Art Challenge. Und er hatte halt Westeros natürlich, er hatte Game of Thrones, er hatte das Lied von Eis und Feuer. Und er hat sich gedacht, ich habe doch damals dieses Ritterturnier geschrieben und ich hätte gerne so viel mehr Zeit bei diesem Ritterturnier verbracht. Also hat er ein Prequel geschrieben, das an einem Ritterturnier spielt. Und das ist halt Knight of the Seven Kingdoms. 6 Folgen, 100 Seiten im Original. Das ist eine in sich geschlossene Geschichte.
Krass. Krass,
ja. Und dieser.
Aber weißt du, so fühlt sich das halt auch an, als wenn jemand einfach noch eine Geschichte geschrieben hätte in einer Welt, die es bereits gibt. Und da fangen so ein bisschen meine Probleme an, aber spannend.
Also, Spoiler-Ebene ist es schwierig. Wir werden nicht das Buch spoilern heute. Wir werden auch nicht so sehr davon reden, auch wenn ich es gerade viel gemacht habe, dass ich schon mehr gesehen habe. Das ist auch egal. Wir werden nur über diese Folge reden. Wir werden jetzt zum Auftakt komplett spoilerfrei reden, nur um euch eine Einschätzung zu geben, ob ihr die Serie schauen solltet oder ob ihr sie sehen wollt. Wir diktieren euch das ja nicht. Und dann könnt ihr auch für den Spoiler-Part noch mal zurückkommen. Ich würde aber sogar behaupten, dadurch, dass es nur die Auftaktfolge ist, kann man sogar den ganzen Podcast hören, selbst wenn man sie nicht gesehen hat. Weil, who cares? Ich habe mehr gewusst als das und bin trotzdem in die Serie reingegangen und hatte meinen Spaß. Ich behaupte, das, was wir jetzt im Spoiler-Part bereden werden, ist das, was dir auf dem Schulhof der beste Freund erzählt hätte damals, warum du den Film gucken sollst. Und der hätte noch mehr erzählt. Mir hat man erzählt, dass Darth Vader der Vater von Luke ist. So, ich wusste auch einiges mehr. Und selbst die großen Twists werden wir hier nicht verraten, weil, auch wenn das eine kleine, spaßige Novelle ist, sie hat sehr viel mehr mit der Welt von Game of Thrones zu tun, als man denken würde, weil George R. Martin kann nicht über seinen Schatten springen. Der kann das einfach nicht. Und das siehst du all in diesen Stammbäumen zwischen House of the Dragon und Game of Thrones. Also alles, was in dieser Zeit passiert ist, mittendrin spielt diese Geschichte. Und das ist nur der Ausgangspunkt für einen sehr wichtigen Zweig dieses Stammbaums. Also ich behaupte, Game of Thrones, das, was mit den Targaryens da los ist, wäre nicht passiert, wenn die Geschichte von Duncan Egg nicht passiert wäre. Bis zum Ende gedacht. Aber die ist noch nicht mal zu Ende erzählt, weil wir haben nur die 3 Bücher. George R. Martin schreibt gar nicht weiter, bis er Winds of Winter fertig geschrieben hat. Das hat er vor 15 Jahren gesagt. Und turns out, tja, jetzt stehen wir blöd hier und warten immer noch auf Winds of Winter. Und die Fans von Duncan Egg haben immer noch keine weiteren Geschichten gekriegt, obwohl er weiß, was er tun will. Er sitzt auf insgesamt 15 Geschichten wollte er zu den beiden erzählen, bis zu ihrem Lebensende, weil das kennen wir aus Game of Thrones, auch das werde ich nicht spoilern. Also du guckst schon so mit aufgerissenen Augen. Wir kennen es andeutungsweise aus Game of Thrones, wir kennen es aber aus der Welt von Westeros tatsächlich, wie die zwei irgendwann mal enden werden. Und angeblich hat er 10 bis 12 Outlines dem Showrunner der Serie Ira Parker gegeben, damit sie weitermachen können, falls er niemals so weit kommt. Und jetzt sind ja schon 2 Staffeln bestellt. Mich würde nicht wundern, wenn eine dritte kommt. Und dann sind die Bücher abgefrühstückt und dann müssen sie mit den Outlines arbeiten, es sei denn, Winds of Winter ist auf einmal da. So, das ist jetzt nur die Präambel. Jetzt lass mich überlegen, wie standen wir denn noch mal zum Ende der 2. Staffel House of the Dragon? Also, wo fühlten wir uns als Westeros-Fans am Ende dieser Staffel, ohne jetzt diese Staffel inhaltlich zu erzählen? Wir haben das ja in dem Podcast zu jeder einzelnen Folge gemacht. Hört euch das ruhig an.
Ich glaube, ich war im Finale nicht da im Podcast.
Das kann sein. Das weiß ich nicht mehr.
Ich habe es nämlich verspätet geguckt. Ich war ein wenig enttäuscht, muss ich sagen. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt die Staffel verfluche, aber ich finde, die 2. Staffel hat extrem stark angefangen. Ich glaube, das waren so die ersten 4 Episoden bis zu dem ersten größeren Konflikt. Ja. Und danach hat sie sich für mich zu sehr im Kreis gedreht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Staffel endet da, wo ich dachte, dass eigentlich schon die erste Staffel zu Ende war, weil die erste Staffel sagt, da ist was passiert, oh shit just got real, ja, und dann haben wir die 2. Staffel, und dann drehen wir uns ein bisschen im Kreis und dann sagen wir am Ende shit just got real, und ich so, ja, aber ich dachte, also mir wurde suggeriert, dass Staffel 2 eigentlich schon dort wäre, also es hat sich ein bisschen angefühlt, als würde man es künstlich strecken.
Ja. Wie wir ja mittlerweile wissen, statt 8 Folgen waren 10 Folgen geplant für die zweite Staffel. Und die nächsten 2 Folgen wären immer die obligatorische große Schlacht gewesen und ein Finale, das es wahrscheinlich in sich hat. Und das kriegen wir jetzt erst in der 3. Staffel, die im Sommer kommt, von House of the Dragon. Und deswegen fühlt sich die 2. Staffel insgesamt unglaublich stagnierend an. Ich finde, auf einer inhaltlichen Ebene, also was die gesamtpolitische Handlung der Serie angeht, ist das absolut so passiert. Ich finde bei den Charakteren nicht, weil ich bin auch ein großer Fan davon, wenn Daemon Targaryen durch Harrenhal stolpert und Geister sieht. Ich liebe den ganzen Scheiß. Ich liebe, was mit den Figuren passiert. Und dass sie sich auch teilweise gegen sich wenden. Weil House of Dragon hat halt da die große Stärke. Aber um eine Überleitung zu schaffen davon zu Night of the Seven Kingdoms und wie ich die Serie finde, das ist das Geile an The Night of the Seven Kingdoms. Das ist eine totale Character-Driven-Serie, die auch eine politische Handlung im Hintergrund hat, die erstmal für Dank keine Rolle spielt, weil er ist ein einfacher Knappe, Schrägstrich, er wird zum Ritter. Und das ist komplett über Emotionen funktioniert das. Und komplett über, es gibt 2 Figuren, die miteinander hauptsächlich zu tun haben. Es gibt 2 Hauptfiguren, Dank und Egg. Und wenn es nur um, wie die Handlung erzählt geht, wenn du das nur so betrachtest, dann geht es nur um Dank. So, das heißt ja auch A Night of the Seven Kingdoms. So, und das ist tatsächlich so befreiend nach House of the Dragon, gerade nach dieser 2. Staffel. Ich habe nur politische Intrigen noch dort, Krieg gab's sowieso nicht, aber das, man guckt's ja auch nicht nur wegen Spektakel. Und alle Figuren sind jetzt am Ende unsympathisch. Unsympathisch im Sinne von, sie sind zwar noch faszinierend, ich finde jede Figur in House of the Dragon faszinierend, aber die sehen nicht nur gleich aus, die sind alle gleich unsympathisch. Weil jeder hat eine graue Seite, eine böse Seite. Und die wird richtig ausgespielt auch noch mal in House of the Dragon. Das heißt, von mir aus können die alle verrecken. Was sie mehr oder weniger sowieso alle tun, wie wir ja wissen. Weil 100, 200 Jahre später an Game of Thrones sind nicht so viele übrig geblieben von den Drachen. So, und das ist halt ein großer Schwachpunkt dieser 2. Staffel. Man hat so endgültig alle Leute verloren.
Ja, und dann heißen die auch noch alle gleich.
Es kommt noch dazu, das hat dieser Verwandtschaftsgrad bei den Targaryens leider auch noch mit so an sich. Die sehen nicht nur so aus, die klingen auch noch gleich, weil sie immer die gleichen Namen verwenden.
Das ist für mich so schwer, mir diese Namen zu merken. Das ist für mich so fucking schwer, muss ich wirklich sagen.
Wenn ich drin bin in der Welt, also wenn ich gerade die Folgen sehe, wenn ich darüber schreibe, wenn ich meine Videos mache, wenn ich mit dir darüber rede, hier im Podcast oder mit Gästen oder mit Freunden darüber rede, dann bin ich wieder voll drin. Dann weiß ich ganz genau, wer mit wem verwandt ist und so weiter. Aber sobald ich detached bin, sobald das Finale vorbei ist, sobald meine letzten Videos aufgenommen sind, unsere letzten Podcasts, sobald das vorbei ist, entkopple ich emotional und muss mich so gefühlt immer auf das nächste Universum einlassen. Dann lasse ich mich wieder auf Star Wars ein oder lasse mich auf Herr der Ringe ein oder irgendwas. Da fehlt uns ja auch noch 2 Podcast-Folgen übrigens, werde ich immer wieder drauf angesprochen.
Zu was
irgendwann
denn?
Mal zu Herr der Ringe. Wir haben zum ersten Film Herr der Ringe haben wir einen Podcast gemacht, der aber eigentlich ein emotionaler Podcast über Herr der Ringe war, wenn man ehrlich ist, nicht über den ersten Film. Aber trotzdem haben wir versprochen, wir machen irgendwann 2 und 3. Und ich habe noch so für mich überlegt, ich will die mal wieder im Kino sehen, weil ich schau die normalerweise eh jedes Jahr, aber die laufen auch in München. Jedes Jahr in fast jedem Kino läuft Herr der Ringe, einmal mindestens, vielleicht sogar 2, 3 Mal. Und ich werd's bei Gelegenheit noch mal im Kino sehen. Und ich hoffe, du kennst den Film eh auswendig, dann können wir irgendwann wieder Podcast aufnehmen. Und dann machen wir den 2. Film und irgendwann machen wir den 3. So, das ist nur so, sorry, dass ich gerade ins kalte Wasser werfe, aber ich finde das ein geiler Plan.
Ja, voll.
An der Stelle.
Voll.
Ja, und so ist es halt bei Game of Thrones, selbst da, obwohl ich da so tief drin bin, bin ich immer wieder detached. Und ich brauche so ein bisschen, um reinzukommen. Und so wie die Serie ein bisschen gebraucht hat, um mich zu kriegen. Aber sie hat mich dann gekriegt. Und Gott verdammt, ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Und die meisten Reviews, du hast ja jetzt ein Video zur ersten Folge gemacht, wie jeder sane Mensch. Aber wer die Möglichkeit hatte, und da fühle ich mich natürlich auch privilegiert, hat schon alle Folgen gesehen, weil HBO sie rausgibt. Und das fand ich interessant, weil das haben die bei Game of Thrones meines Wissens nach gar nicht gemacht. Aber da war am Anfang auch kein Need. Also niemand hat sich dafür interessiert. 2011, also ich glaube, da hat man noch keine Screener verschickt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Da habe ich noch nicht in dem Business gearbeitet. Also wenn du dich zurückerinnerst an 20, ich weiß es nicht mehr, 2015, selbst da, bei den, so ab Mitte Game of Thrones hatte ich immer noch keine Screener bekommen, obwohl ich da schon Videos dazu gemacht habe. Ich wüsste nicht, ob das passiert ist, keine Ahnung. Aber bei House of the Dragon haben sie bei der ersten Staffel damals, im Vorfeld, so ein paar Wochen vorher, haben sie die ersten 4 Folgen rausgegeben. Und die waren noch mit so heißer Nadel gestrickt, dass die nicht fertig waren. Das Intro war noch nicht fertig, die Effekte waren teilweise nicht fertig. Ich kann euch quasi aus eigener Beobachtung sagen, House of the Dragon hatte bis kurz vor der zweiten Folge wirklich noch kein Intro. Die hatten sogar die Screener geupdatet, also die fertigen Folgen drüber, aber da war immer noch kein Intro, weil das Intro ist immer noch in the making quasi. Mhm. Und deswegen werden Serien meistens nicht alle an einem Tag Folgen released. Das hätte man jetzt hier anders machen können. Ich glaube, das hat eher HBO-politische Gründe, warum jetzt bei Duncan Action alles fertig ist. Aber das war was Besonderes jetzt, dass ausgerechnet HBO von einer Serie, die so heiß erwartet ist, alle Folgen den Journalisten schon zur Verfügung stellt. Und zwar 2 Monate vorher. Die Serie ist seit 2 Monaten fertig. Das stimmt nicht ganz. 2 Monate vorher habe ich 4 Folgen gekriegt und vor einem Monat erst die letzten 2. Und das Embargo ging bis letzte Woche oder so. Das heißt, auch selbst bei House of the Dragon waren die letzten 2 Folgen erst im Dezember fertig. Aber immerhin. So. Und ich glaube, sie haben es erst im Januar released, weil HBO Max in Deutschland, einen sehr wichtigen Markt, erst im Januar rauskam. Weil die hatten ja noch Verträge mit Sky. Und HBO gibt es schon seit Jahren im Rest von Europa, zum Beispiel Holland. Ich glaube, da schon seit 2-3 Jahren. Seit 3 Jahren mindestens. Und in Deutschland eben erst jetzt, weil diese Sky-Verträge ausgelaufen sind und in den USA ja auch schon so lange. Ich glaube, deswegen ist das eine Serie, die sehr viele Probleme in Deutschland haben wird, anzulaufen. Also wir sehen das bei YouTube-Zahlen zum Teil, wir sehen das bei Artikelzahlen, die Leute sind noch vorsichtig und schon wieder ein Streaming-Anbieter, verstehe ich. Um die Frage weiterzuleiten, glaubst du denn jetzt nach der ersten Folge, egal wie sie dir gefallen hat, dass HBO Max ein gutes Angebot für Deutschland ist? Ist das ein Grund, sich HBO Max zu holen?
Also für Leute wie dich und mich, die HBO Content im Gesamten lieben, absolut. Ich glaube, es wird abzuwarten sein, wie das hier in Deutschland ankommt. Ich glaube, weil so viel hier vermixt ist und es so viele unterschiedliche Streaming-Services gibt, werden Leute trotzdem sich eine Weile Zeit nehmen, bis sie entscheiden, machen sie das oder machen sie das nicht. Mhm. Also bisher sehe ich es eher als Nischen-Streaming-Server.
Ja. So ein bisschen wie Paramount Plus.
Ne? Ja.
Plus, es gibt eine Übergangszeit. Also selbst jetzt auf Sky könnt ihr immer noch zum Beispiel House of the Dragon schauen. Weil, ich glaube, weil die Serie noch nicht fertig ist. Alle fertigen Serien sind komplett rübergewandert zu HBO Max, soweit ich weiß. Und bei Sky noch nicht ganz. Weil wenn die Serie als laufend gilt, dann darf die da quasi gnadenfristmäßig noch laufen. Ich weiß nicht, ob sie bis zum Ende laufen darf, aber sie läuft noch da. Aber das meiste ist zu HBO rübergewechselt. Ja, das ist halt in Deutschland jetzt auch so ein komisches Thema. Ich meine, es sind sowieso so viele Streaming-Anbieter. Ich sag den Leuten immer, bucht's doch monatlich. Jeder von denen bietet es an. Ihr müsst euch nicht committen für ein Jahr oder ein halbes Jahr. Ich buche die meisten Sachen monatlich und wenn ich sie mal nicht brauche, mache ich sie wieder weg. Und wenn ich dann eine Serie, wenn ich nur wegen einer Serie einen Streaming-Anbieter abonniere und zahle dafür 12 Euro, ist das weniger als die 40 Euro, die ich damals für eine Blu-ray-Box ausgegeben habe. Natürlich habe ich die Blu-ray-Box für immer, aber es kommt nicht so oft vor, dass ich mir eine Staffelhälfte Battlestar Galactica anschaue aus der dritten Staffel. Mhm. Ich habe die Blu-ray-Boxen, die DVD-Boxen von Battlestar Galactica Staffel 3, 1 und Staffel 3, 2. Das heißt, ich habe zweimal 40 Euro ausgegeben, 80 Euro für eine Staffel Battlestar Galactica. Das ist ganz, also was wir damals an Geld ausgegeben haben für unsere Lieblingsserien, das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen. Und heute kriegst du Serien, die 100 Millionen Dollar kosten, für 10 Euro hinterhergeschmissen. Bei HBO Max gibt's noch das Phänomen, du kannst es auch dazu buchen über Prime. Also wenn ihr Prime habt, kriegt ihr sogar Werbung dafür. Müsst ihr mal drauf achten. Man kann ja so Zusatzkanäle buchen bei Prime. Da habe ich zum Beispiel den Arthouse-Kanal, der ist saugünstig und hat nur geile Filme. Große Empfehlung von mir. Ich wollte ihn eigentlich auch schon wieder so monatlich kündigen, aber dann haben sie mir ein Angebot gemacht für, ich glaube, 2 Euro im Monat oder so. Arthouse für 3 Monate. Dann habe ich gedacht, so, fuck it, das mache ich natürlich. Und guck da ab und zu mir einen Arthouse-Film. Also da kann man das dazu buchen. Es gibt ein Totschlagangebot, ein Totschlagargument, wenn ihr RTL Plus-Fans seid. Wer auch immer das ist, ich kenne einen, der RTL Plus unironisch abonniert hat. Das ist Julius, weil er Trash-TV gucken will. Das steht da dazu.
Grüße gehen raus.
Grüße, Jules. Ich habe ihn auch nicht bloßgestellt, er sagt das ganz offen. Ich hab's für 2 Monate abonniert wegen Fußball und Peacemaker. Deswegen habe ich RTL Plus mal abonniert und jetzt nicht mehr. Aber die haben ein Mordsangebot, dass ihr das erste halbe Jahr HBO Max könnt ihr für 10 Euro im Monat buchen, inklusive RTL Plus. Das ist ein echt gutes Angebot. Ich habe überlegt, das zu machen, habe es aber nicht gemacht, weil die beste HBO Max Streaming-Qualität und so weiter kriegt man nur mit einem Einzelabo und das kostet deutlich mehr, ich glaube 16 Euro. Ich glaube, die Basics fangen irgendwo bei 6 Euro oder so an. Full HD und so weiter und so fort und mehrere Geräte ab 10 Euro. Ich hab's nicht vor Augen, es ist hier kein Werbepodcast, wir machen keine Werbung dafür. Habt es nur im Auge, überlegt es euch. Ich finde halt, HBO-Serien sind es eigentlich wert. Das Problem ist, ihr könntet sie aber woanders gesehen haben. Ne, Sopranos und so weiter. Das Game of Thrones und House of the Dragon, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Knight of Seven Kingdoms ist, aber die zwei konntest du ja auch bei Prime kaufen. Auch die Staffel, die noch läuft. Und einen Tag später hast du dann immer die Folge gekriegt. Das fand ich auch eigentlich ein gutes Angebot. Mhm. Wenn man nicht Sky abonnieren will. Naja. Apropos abonnieren. Achtung, Werbung. Nämlich für NordVPN. NordVPN ist euer virtuelles, privates Netzwerk. Und wie funktioniert NordVPN? Ich benutze das, um meinen digitalen Fußabdruck zu ändern, indem ich auf all meinen Devices, auf allen, auf denen ich es installiert habe, wie zum Beispiel meinem Handy, meinem MacBook, meinem PC, benutze ich NordVPN, um mich in andere Server in anderen Ländern einzuloggen und damit IP-Sperren zum Beispiel zu umgehen. Zum Beispiel von YouTube direkt, zum Beispiel von Shopping-Webseiten, zum Beispiel von Hotels, wenn ich billigere Buchungen haben will, aus dem Land heraus, wo das Hotel ist. Oder, wofür ich es am meisten benutze, um Streaming-Anbieter auch im Ausland sehen zu können, beziehungsweise ausländische Streaming-Anbieter mit einer IP aus deren Ländern. Ein Beispiel, ich war neulich in Holland und in Holland wollte ich Bundesliga sehen und Bundesliga läuft da natürlich nicht auf den Streaming-Services, die ich benutze, weil Fußball, weil Sport, weil Ländergrenzen. Ich konnte das damit locker umgehen und dafür benutze ich NordVPN. Ihr könnt es auch einfach selbst ausprobieren, denn es gibt sogar eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie über unseren Link hier in den Shownotes. Kriegt ihr einen massiven Rabatt auf die 3 verschiedenen 2-Jahres-Pakete. Jeder 2-Jahres-Plan bekommt dann 4 Bonusmonate obendrauf. Nur bei unserem Link in den Shownotes oder ihr benutzt unseren Gutscheincode Nerd und Kultur.
Und damit Werbung Ende.
So, ja, dann lass uns doch jetzt mal ins Detail gehen. Lass uns zum Spoiler-Part kommen. Ihr habt jetzt noch die Chance auszuschalten. Aber wie gesagt, ich finde das nicht so schlimm, wenn man es nicht gesehen hat. Ihr müsst ja immer noch so eine Kaufentscheidung für euch treffen. Meine ist absolut positiv, deine ist zumindest, wenn man es positiv framed, noch unentschlossen.
Ja, ja, also ich bin ja jetzt auch niemand, ich sage das in dem Video, glaube ich, erwähne ich das sehr häufig, dass ich bisher noch nicht damit warm geworden bin und es sich zu losgelöst fühlt. Ich rede nicht von den Charakteren, das ist mir klar, das ist ja House of the Dragon auch, aber einfach von dem Feeling dieser Welt. Das ist so mein Hauptproblem. Und es liegt für mich in erster Linie am Genre. Denn wenn man A Knight of the Seven Kingdoms googelt, steht Fantasy Comedy unter anderem. Und ich, aha. Und das ist mein Hauptproblem, weil ich gebe dir voll recht. Die Charaktere also sind erstmal sympathisch, das stimmt. Ich gebe dir auch voll recht, dass es mal interessant ist, einen Fokus zu haben bei den Common Folk. Vollkommen. Ich brauche nicht immer die Königshäuser. Es muss jetzt nicht ein weiterer Kampf um die Macht oder um den Thron oder um sonst was sein. Finde ich auch vollkommen okay. Auch so eine klassische Underdog-Story, die wir hier haben mit Duncan. Voll in Ordnung. Mein Problem ist zumindest in der ersten Episode, ist es mir ein wenig zu cartoony. Also ich habe das Gefühl, egal wo er hingeht, egal wen er trifft, da gibt's erstmal Gags. So, und es ist also teilweise ist es halt auch so ein Setup wie ein Sketch. Und das hat mich ein bisschen rausgeschmissen, muss ich leider sagen.
Ich finde, du formulierst das dramatischer, als es ist tatsächlich. Ich finde, in der ersten Szene ist es genauso, wie du gerade sagst. Also mit diesen Cutaway-Jokes. Aber ansonsten finde ich das gar nicht so, dass jede Szene so direkt so auf eine Pointe hinausläuft oder also sich wirklich wie ein Sketch anfühlt, weil ein Sketch führt ja zu einer Pointe. Die Szenen sind nicht so selbstgefällig, dass sie nur für eine Pointe da sind. Also ich wüsste so gar nicht, welche, also ich wüsste jetzt auf Anhieb keine einzige Szene in komplett Night of the Seven Kingdoms und erst recht nicht in der ersten Episode, die nur für den Sketch da ist.
Nicht, okay.
Also kein einziger.
Okay, gut, ich nenne dir einfach mal Beispiele, die sich anfühlen wie Sketche,
ja.
Okay?
Ja.
Also das eine ist zum Beispiel, als er dann sich aufmacht und da diesen, wie heißt er noch gleich, seine erste Begegnung, wo er sich beim Turnier anmelden will und ihm gesagt wird, dass er jemanden braucht, der für ihn voucht.
Der Turniermeister.
Der Turniermeister, genau. Dann gibt's erstmal dieses sind sie Baratheon, sind sie Baratheon? Und dann, nein, ja, dann geh aus dem fucking Weg. Und der hat auch so seinen Quirk, jeder hat seinen Comedy-Quirk. Sein Quirk ist der Spuckeimer, der muss immer.
Aber ich bin gerade verwirrt. Also, was du sagst, war jetzt alles komplett, weil das ist nicht in der ersten Episode, das ist aus dem Trailer.
Nee, das ist.
Und er sagt auch nicht Baratheon. Nee, da sind sie Baratheon, geh aus dem fucking Weg. Das ist mit Targaryen. Das ist aus der späteren Folge.
Aber er hat ihm irgendwas in den Kopf geworfen und unterbricht halt immer seine.
Du meinst jetzt der Turniermeister, der
genau.
Typ, der immer in diesen Krug spuckt.
Genau.
Ja, der Turniermeister sagt ihm, dass er ein Ritter sein muss und dass er auch jemanden braucht, der für ihn bürgt, weil keiner weiß, ob er wirklich ein Ritter ist. Und er setzt eigentlich, und das ist ein super wichtiger Dialog, die Fallhöhe, um die es geht. Weil Dank meldet sich bei dem Turnier an, um, wie soll ich sagen, ich überlege gerade, ob wir erst eine Handlungszusammenfassung machen sollen, bevor ich das jetzt so erkläre. Also willst du vielleicht noch mal erklären, worum es geht? Und dann erzähle ich dir, warum die Szene wichtig ist.
Worum ist überhaupt in der Serie?
Also worum geht's in dieser Serie? Ja, worum geht's überhaupt? Kannst du es mal zusammenfassen? Das machst du immer so schön.
Ja, es geht um einen ehemaligen Knappen, und zwar Duncan, der zu Beginn der Serie seinen Rittermeister begräbt. Und er möchte jetzt auch ein richtiger Ritter werden und sich beweisen und zum Ritterturnier reiten. Und er hat in Ehren von seinem Meister das Schwert behalten und die drei Pferde. Und macht sich dann auf dorthin. Ihm wird aber sehr schnell der Titel als Ritter anerkannt, wenn nicht jemand für ihn bürgt. Und parallel trifft er dann.
Aberkannt, ja.
Ja, genau. Parallel trifft er dann auf einen kleinen Jungen in einer Scheune, der sein Knappe sein möchte. Und ihn so ein bisschen auf den Keks geht. Und im Grunde genommen geht es in der ersten Episode darum, dass Duncan von Station zu Station läuft, um jemanden findet, der für ihn bürgt.
Ja. Ja. Und was heißt von Station zu Station? Er sucht die eine Person, die für ihn bürgen müsste.
Ja. Yeah.
Das ist Sir Manfred Dondarrion. Und das sage ich deswegen so bewusst, weil es wird klar, er muss mehr Stationen abklappern, weil Sir Manfred wird ihm nicht helfen. Also Sir Manfred ist nicht die Art von Ritter, die er sich erhofft hat. Was witzig ist, weil Dondarrion, also sie sagen seinen Namen, Nachnamen glaube ich gar nicht, sagen nur Sir Manfred, aber ihr kennt die Dondarrions.
Derek Dondarrion.
Ein gewisser.
Heißt er nicht ja. Derek? Beric Dondarrion, ja.
Es gibt zwei Lord Beric Dondarrions in den Game of Thrones Serien. Der eine war so ein älterer Herr, der Rhaenyra Targaryen einen Heiratsantrag gemacht hat, aber einer von den vielen. Mhm. Und der Berater noch so meinte, es ist zu alt. Sie meinte, es ist zu alt. Sie wird nicht einen alten Mann heiraten. Das war Beric Dondarrion. Und sein Nachfahre 200 Jahre später, der auch Beric Dondarrion heißt, den kennt ihr alle mit seinem flammenden Schwert. Was so witzig ist, weil der Kontrast so groß ist. Du hast den einen adligen Typen, der, der wohlgesetzt ist und einfach nur die Kronprinzessin heiraten möchte und nicht weiter interessant ist und auch nicht viel sagt in der Serie. Und du hast Beric Dondarrion, der mal Turniere gekämpft hat und der wird in Büchern auch beschrieben als jemand, der als so ein Showman ist. Jemand, der das Schwert immer in Flammen steckt, einfach weil es geil aussieht. Und die Schmiede hassen ihn, weil die Schwerter dadurch anschmelzen und sie das jedes Mal neu schmieden müssen. So. Und dann hat er aber so einen Erweckungsmoment durch den Lord of Light. Und auf einmal hat er eigentlich ein magisches Schwert. Beziehungsweise er kann durch Zauberkraft kann er das Zeug anzünden. Zumindest in der Serie so. Ich weiß nicht mal, wie es in den Büchern war. Also Lord Beric Dondarrion in Game of Thrones hat einen riesen Wandel gemacht von einem Lord, der eher so ein Showman ist, zu einem Ritter, der bereit ist, für die Sache zu sterben.
Und einem
irgendwo
Gläubigen.
Dazwischen. Ja, genau. Und so denkt ja immer George R. R. Martin, das kann man auch an ihm kritisieren, er denkt ja immer sehr identitär. Die Leute sind, wie ihre Familien sind. Und Sir Manfred Dondarrion ist noch so dazwischen. Der ist auch in dieser Zwischenstufe zwischen er ist ein Lebemann-Lord, aber gleichzeitig ist das schon jemand, der Turniere macht, der schon so ein Showman wird. Der ist ja genau dazwischen. Der will die ganze Zeit nur mit Prostituierten abhängen. Aber damit ist er ja schon weiter als der, als sein Urgroßvater oder wer auch immer das war. Oder sein Urgroßenkel oder wer auch immer der andere Beric wird. Also das ist so typisch George R. R. Martin. Aber das ist Sir Manfred und von dem will er die Bürgschaft quasi und die kriegt er nicht. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt mit diesem Turniermeister. Er geht zu dem Turniermeister in dem Glauben, ich melde mich jetzt bei diesem Turnier an. Ich riskiere ja alles, weil wenn ich verliere, muss ich die Pferd, Rüstung und ich glaube Schwert auch alles hergeben und muss Lösegeld dafür bezahlen, dass ich es wiederbekomme. Das ist quasi der Einsatz, wie eine Wette beim Poker. Das ist der Einsatz. Und wenn ich Pech hab, dann verliere ich das. Wenn ich aber Glück habe, dann verbessert sich mein Leben. Er könnte auch, das ist ja das erste, eines der ersten Dinge, die er sagt in der Serie, er könnte auch die drei Pferde verkaufen. Das wird ihm auch viel bringen, aber er so dumm ist Drunk jetzt auch wieder nicht. Das wird ihn nicht für immer was bringen und lieber, er sieht sich ja so ein bisschen als Ritter. Ne? Stop raping, Sir. So, er spielt ein bisschen Ritter und er wäre das auch gerne. Er wäre genau diese Art von Ritter, the truest form, wie sein Meister gesagt hat, Sir Arlen of Pennytree. The Hedge Knight wäre die truest form. Und das möchte er auch gerne sein. Aber er muss jetzt erstmal an diesem Turnier teilnehmen. Und jetzt ist er an diesem Punkt bei diesem Turniermeister und präsentiert ihm das Schwert, um zu beweisen, dass er ein Ritter ist und so. Und der Turniermeister stellt ihm auf einmal die echte Fallhöhe dieser Serie dar. Er sagt ihm, wenn wir herausfinden, dass du kein Ritter bist, dann wird, wie hat er das genannt? The Ashford Chair?
Yeah.
Der Ashford-Stuhl? Fucked, bloody or dry oder irgendwie sowas, so eine Spitze, auf die er hinausgelassen wird.
Mm.
Und dann natürlich, ja, es wird ein Gag, er lacht darüber, aber das ist ja die echte Fallhöhe, die der als Fake-Ritter ja hätte. Und jetzt dreht sich die Welt für ihn um 180 Grad. Jetzt geht's wirklich um alles. Jetzt geht's nicht nur um das Pferd, nicht nur um die Rüstung, nicht nur um Lösegeld, sondern es geht um sein Leben. Wenn er nicht beweisen kann, dass er Ritter ist und an diesem Turnier teilnehmen darf, dann hat er ein Riesenproblem, weil er so getan hat, als wäre er ein Ritter.
Mhm.
Auch wenn der sich als für in den Augen des anderen als Witz herausstellt. Aber das ist ja etwas, was immer wieder vor die Augen gehalten wird. Also auch Lionel Baratheon sagt zu mir auch, wenn du ein Heretic bist, dann verbrennen wir dich. Oder schmeißen dich ins Wasser. Oder keine Ahnung, was eigentlich. Aber er wird damit konfrontiert. Und ich finde, diese Turniermeisterszene ist nicht nur für einen Sketch da. Und ich beweise dir das jetzt sogar anhand eines inszenatorischen Kniffes, den ich beim ersten Mal natürlich nicht gesehen habe. Aber wenn Marco Risch mit einem Block und einem Stift bewaffnet vor einer Folge Game of Thrones sitzt und sie schon zum zweiten Mal sieht und beim zweiten Mal endlich Untertitel dazuschalten kann und nicht mehr dieses irische diesen irischen Dialekt da durchhören muss, dann fängt an, sein Gehirn zu arbeiten. Und ich weiß noch, jetzt kommt wieder der berühmte Leonardo DiCaprio-Meme, ich sitze so da, seh das und denk so, wow, du hast ja was gemacht, was normalerweise eine Serie, ein Filmemacher nicht machen würde. Und das ist crazy. Und es wird niemandem auffallen. Ich bin vielleicht der Einzige, der das jetzt gerade sagt. Ich habe all die anderen Videos zu dem Thema nicht gesehen. Vielleicht bin ich wirklich der Einzige. Aber das hat mich fuchsig gemacht. Als ich noch auf der Filmhochschule war, habe ich eine Sache gelernt, die wir immer vermeiden sollen. Das ist der Achsensprung. Weißt du, was der Achsensprung ist?
Erklär es mir.
Stell dir vor, du hättest, ganz leicht lässt sich das erklären mit einer Sitcom.
Mhm.
Wenn du eine Sitcom hast, dann hast du ja in Wirklichkeit nur drei Wände. Die vierte Wand ist das Publikum, mhm. ist wie eine Bühne.
Yeah.
So, und deswegen sind bei einer Sitcom die Kameras ja immer nur auf einer Seite,
yeah.
logischerweise. Die würden sie ja sonst abfilmen. Aber so kannst du dir die Achse auch vorstellen. Man zieht eine Achse wie so eine unsichtbare Grenze durch den Raum und sagt, die Kameras dürfen nur in diese Richtung filmen. Und damit sie sich nicht gegenseitig abfilmen oder das Publikum mhm. bei Sitcoms.
Yeah.
Es ist aber auch im Film so. Auch wenn du eine Location hast, ein 360-Grad-Set, was auch immer, du ziehst in Wirklichkeit auf dem Floorplan schon, im Storyboard teilweise, ziehst du eine Linie und sagst, hier ist die Achse und hier dürfen wir nicht rüber. Und warum ist das so? Weil wenn du Szenen hin und her schneidest, wenn zwei Leute miteinander reden, du hast ja Schuss, Gegenschuss und so weiter, wenn du über diese Achse springst, dann ist der Zuschauer auf einmal raus. Du sitzt so da und denkst so, hä, irgendwie ist das gerade komisch geschnitten. Du kannst, also, das wirst du dir bewusst nicht sagen, aber dein Unterbewusstsein sagt, das ist scheiße gefilmt. Und ich bin gerade raus. Das ist einfach so. Das ist eine filmwissenschaftliche Tatsache. Man springt nicht über die Achse, es sei denn, du hast eine künstlerische Intention, warum du das gerade tust. Oder du bist komplett unfähig. Mhm. Also wenn du jetzt mit dem Handy hier schnell einen Sketch aufnimmst, dann wirst du über 3000 Achsen springen. Aber ihr würdet euch auch wundern, wie oft Leute es intuitiv einfach richtig machen, weil es sich richtig anfühlt. Wenn du Schuss gegen Schuss hast, du bleibst auf der einen Seite dieser Achse. Du gehst nicht auf die andere, weil du machst das einmal auf der anderen Seite, guckst dir die Bilder an, denkst so, irgendwie funktioniert das nicht. Mach mal das andere. Ja, das funktioniert besser. Und deswegen hat sich diese Regel entwickelt, weil wir festgestellt haben, dass das funktioniert. Und was diese Serie in dieser Szene an dieser Stelle macht, ist, wenn er reinkommt in diesen Raum und er stößt sich auch den Kopf, Zirkelschluss am Ende auch, du weißt ja, du kennst mich, auf sowas stehe ich, stößt sich den Kopf, präsentiert sein Schwert mit diesem eingelassenen Penny, deswegen kann es nur von Sir Alan of Penny Tree sein, oder heller Baum auf Deutsch. Ja, und dann wird er da mit dem von Turniermeister damit konfrontiert, dass er nicht so tun darf, als wäre ein Ritter. Und dann fragt er ihn noch mal, hast du wirklich die Ritterschaft gekriegt? Und dann kommt einer der wenigen Flashback-Cutaway-Jokes in der gesamten Serie, nicht in der ersten Folge, da kommt das sehr oft vor, aber in der gesamten Serie wenig, kommt dieser Flashback-Joke rein und du siehst, wie er neben Sir Alan of Penitry herreitet, werde ich auch mal ein Ritter? Wirst du mich auch zum Ritter schlagen? So, dass ich so sein kann wie du? Und der isst nur, spuckt das Essen aus und sagt gar nichts und sie reiten weiter. Womit? Ich meine, wie hast du die Szene wahrgenommen? War das für dich eine Bestätigung, dass er eventuell keine Ritterschaft hat? Oder dachtest du nur, das ist ein Gag? Oder was denkst du?
Das war für mich, dass er es noch nicht richtig hat, die Ritterschaft.
Also, dass er nie zum Ritter geschlagen wird? Was heißt nicht richtig hat? Muss er jetzt die Ausbildung machen?
Nein, aber er wurde ja de facto damit noch nicht richtig zum Ritter geschlagen durch diesen kleinen Gag. Und der hat sich daran erinnert, oh, das war das Nächste, was ich hatte, um wirklich zu einem Ritter geschlagen zu werden.
Okay, also bedeutet das für dich, ich sag das jetzt bewusst so, es klingt jetzt wirklich, als würde ich mit einem Kind reden oder so, also wie ein Lehrer, nicht, dass du ein Kind bist, sondern ich rede wie ein Lehrer, aber ich finde das wichtig zu sagen, was denkst du als Zuschauer, der gar nicht weiß, was los ist? Also du denkst, er ist kein Ritter, er tut nur so.
Ich sage nicht, dass er nur so tut, ich glaube, er hält sich vor allem.
Ja, aber halten, also du kannst dich ja für einen halten, aber du musst ja wissen, ob du zum Ritter geschlagen wurdest. Das ist jetzt eine Theorie, ne?
Ich glaube,
also tut er jetzt so,
glaube,
und ist damit jemand, der wirklich dem Tod nahe ist? Oder wurde er zum Ritter geschlagen, sieht sich aber noch nicht so?
Er sieht sich als Ritter, er glaubt, er wurde zum Ritter geschlagen. Und diese Szene stand für mich daran, dass er eventuell anfängt, daran zu zweifeln, dass er zum Ritter geschlagen wurde.
Ja. Ich finde, sie zementiert zumindest eine Motivation. Und uns als Zuschauer wird noch, zumindest durch die Szene, es ist ja nur irgendeine Szene, kann ja immer noch zum Ritter geschlagen sein, suggeriert, dass das nicht so die große Absicht von Sir Alan of Penitree war, ihn irgendwann zum Ritter zu schlagen. Mhm. So. Also es ist jetzt für uns immer noch unbeantwortet, aber suggestiv schon mal angedeutet, eventuell ist er kein Ritter.
Ja.
So, das können wir festhalten, eventuell ist er kein
Ritter. Genau.
Das sagt uns jetzt dieser Flashback, okay? Der sehr witzig ist, weil ich find's immer geil, wenn Gag auch dadurch funktioniert, dass einer nicht redet. Das ist immer cool. So, und dann gehen wir zurück in die andere Szene. Und ich sitze wie DiCaprio da, zeige auf den Fernseher und sage, sie sind über die Achse gesprungen. Die haben diese Szene genommen, um über die Achse zu springen. Und zwar nicht, weil, keine Ahnung, weil das so schöner aussieht. Weil es macht keinen Unterschied von der Ästhetik her. Du hättest auf der anderen Achse bleiben können. Warum springen sie auf die andere Achse? Und das ist ein Mega-Act. Das machst du nicht zufällig, falls jetzt jemand von euch denkt, ach Marco, du interpretierst das jetzt aber rein. Nee, wisst ihr, wie aufwendig das ist? Das ist stundenlanger Umbau teilweise. Weil du die ganzen Lampen und alles, was du da hast, musst du komplett auf die andere Seite bauen. Die Schauspieler gehen erstmal in den Trailer, pimmeln ein bisschen rum, werden neu geschminkt, lernen ihre Texte nochmal. Und die müssen dann nochmal von vorne anfangen. Weil sie gerade über die Achse gesprungen sind. Also auch die Schienensysteme und so von den Kameras, muss alles umgebaut werden. Ein Mega-Act. Warum sollte man das tun? Außer, du willst damit sagen, du hast gerade die Welt von Dunk um 180 Grad gedreht. Weil das ist das, was wir in seinem Gesicht sehen. In seinem Gesicht sehen wir auf einmal, oh Scheiße. Es geht ja nicht nur um Lösegeld für mein Pferd. Wenn die rausfinden, dass ich eventuell kein Ritter bin, bin ich tot. Auch wenn der andere das so daher sagt mit dem Share und das ist ja ein witziger Gag. Aber du wirst verbannt oder getötet oder was auch immer. Denk an die allererste Szene bei Game of Thrones, der Deserteur. Mhm. Der Deserteur ist das Erste, was wir südlich der Mauer sehen, ist ein Deserteur, der gefangen genommen wird. Das ist das Allererste, was wir in Game of Thrones sehen. und dann wird er nach Winterfell gebracht
und von Ned Stark exekutiert.
Ja. Das ist die Fallhöhe, die wir in dieser Welt haben. Und das ist das, was Dank in dem Moment, der ja nicht der hellste ist, realisiert. Und in dem Moment hast du eine ganz andere Motivation, diesen Sir Manfred zu finden und von dem die Bürgschaft zu holen. Weil es geht um dein Leben und nicht nur um ein Turnier. Weil dann kannst du aufs nächste Turnier oder was auch immer. Es geht um sein fucking Leben. Und die Kamera dreht sich um 180 Grad, weil sein Leben sich um 180 Grad dreht. Und das sind diese kleinen Momente, die ich einfach fucking noch mal liebe an Game of Thrones und auch an The Night of the Seven Kingdoms. Aber du hast recht, sie fühlt sich anders an, sie fühlt sich comedymäßig an. Und das fängt an beim Regisseur. Der Regisseur ist Owen Harris. Und die ersten Regisseure bei Game of Thrones sind immer wichtig. Man denkt, ja, die wechseln ja alle Regisseure durch. Warum ist der erste so wichtig? Bei jeder Serie gilt, so wie die Pilotfolge inszeniert ist, so fühlt sich dann auch die Serie an. Deswegen werden oft Pilotfolgen von Stars auch moderiert, Star-Regisseuren. Zum Beispiel House of the Dragon, Dr. House. Weißt du noch, wer die Pilotfolge von Dr. House inszeniert hat?
Keine Ahnung.
Bryan Singer.
Krass.
Und zwar schon nach seiner X-Men-Zeit. Bryan Singer war einer der Hauptproduzenten von Dr. House. Und er hat auch die erste Folge inszeniert. Weil so wie er sie inszenieren wird, so müssen alle anderen Regisseure nach ihm auch House inszenieren. Mit diesen Inserts, von diese 3D-Animationen, was die Blutzellen so machen und was weiß ich alles. Aber auch die Art des Humors, die Kameras, Schauspieler gelenkt werden. Und das Besondere bei Owen Harris ist, das ist kein Veteran aus dieser Welt. Als sie Game of Thrones angefangen haben, war der erste Regisseur Alan Taylor. Und ich glaube, der hat von den ersten zwei Staffeln die meisten Folgen gemacht von allen Regisseuren. Mittlerweile ist er ja auch der Showrunner der zweiten Staffel, seit der zweiten Staffel von House of the Dragon. Alan Taylor kennen wir noch aus so ziemlich allem, was HBO je gemacht hat. Sopranos hat er die meisten Folgen gemacht, mit die meisten Folgen. Der hat selbst Sex in the City gemacht. Der
Tor
hat ganz
zwei.
Viele HBO-Sachen gemacht. Tor 2, aber ist ja ein gutes Zeichen für. Nee, aber das ist ja typisch Marvel. Sie holen einen Regisseur, der einfach macht, was sie ihm hinlegen. Alan Taylor ist ja wahrscheinlich nicht der größte Sex in the City-Fan, sondern er ist so ein HBO-Veteran. Mm. Aber all seine Kinoausflüge sind ja nicht so großartig gewesen. Terminator Genisys gemacht, wie du gerne sagst. Richtig. Aber er hat mit die besten Game of Thrones-Folgen gemacht, gerade in den ersten Staffeln. Also Alan Taylor ist, was Serien angeht, absolut fantastisch. Ich meine, er hätte auch Boardwalk Empire viel gemacht. Ich kann mich da aber täuschen, weil das so viel ehemalige Sopranos-Crew ist in meinem Kopf immer Alan Taylor, einer der Regisseure gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon. So, also Alan Taylor hat die ersten Folgen Game of Thrones gemacht. Bei den ersten Folgen House of the Dragon war es Miguel Sapochnik. Und Miguel Sapochnik hat die Money-Shot-Folgen von Game of Thrones gemacht,
ja, ja.
Die großen Schlachten.
Battle of the Bastards.
The Long Night. Das Abfackeln von, ihr wisst schon, welche Stadt. Ich überlege gerade, dass ich nicht zu viel spoilern will für Leute, die komischerweise nicht Game of Thrones gesehen haben. Ach, egal, wir sind im Spoiler-Part. Also, er hat King's Landing abgefackelt. Miguel Sapochnik kann inszenatorisch super viel. Und ich habe auch mal mit dem Interview gehabt, das ist so ein geiler Typ, ich mag den so gerne. Und er war Showrunner der ersten Staffel House of the Dragon. Und das machen die halt, weil die nichts dem Zufall überlassen. Ne? Also House of the Dragon soll sich anfühlen wie Game of Thrones zu seinen Hochzeiten. Deswegen sind Alan Taylor und Miguel Sapochnik die großen Leute dort gewesen. Und selbst Miguel Sapochnik hat schon HBO-Sachen inszeniert, bevor sie ihn zu Game of Thrones geholt haben. Weil das ist halt bei HBO-Serien, wenn die checken, wer gut ist im Casting oder als Schauspieler oder als Autor oder als Regisseur, dann kommen die für andere HBO-Sachen immer wieder zurück. Deswegen hat HBO so eine hohe Qualität bei Serien. So. Und Owen Harris, der Regisseur der drei der sechs Folgen Seven Kingdoms, Owen Harris, hat noch nie Game of Thrones angefasst.
Mm.
Aber du kennst ihn trotzdem. Warte mal, kennst du ihn? Hast du Black Mirror gesehen?
Ich habe Black Mirror nie gesehen.
Nie gesehen?
Nie.
Okay, es gibt eine Sache, die ist mindblowing scheiße an Black Mirror, aber es macht auch Black Mirror so geil. Fast jede Folge hat ein schlechtes Ende.
Wirklich?
Also zumindest ein nicht so optimistisches Ende. Also selbst wenn es gut ausgeht, ist da immer noch eine tiefe melancholische Traurigkeit dahinter. Das ist wirklich schwierig. So, das Black Mirror macht einen fertig. So, und das ist ja eine Anthologieserie, das ist eine Kurzfilm in Wirklichkeit. Komplett unterschiedlich.
So ein bisschen Twilight Zone.
Ja, und Owen Harris wurde damals mit Preisen überhäuft für eine Folge aus der dritten Staffel Black Mirror, die zufälligerweise die bis dahin einzige war, die ein gutes Ende hatte.
Oh.
Die einzige Folge.
Welche?
Der ist San Junipero heißt diese Folge. Das ist tatsächlich eine der besten Folgen Black Mirror und die ist wunderschön und die hat so einen unglaublich tollen 80s-Vibes, aber es ist Black Mirror, deswegen hat es auch einen Sci-Fi-Punkt, den ich nicht spoilern will an dieser Stelle, falls ihr das mal nachholen wollt. Aber San Junipero ist eine der preisgekröntesten Folgen Black Mirror. Und die hat er gemacht. Und was er auch gemacht hat, ist eine Serie, die kannte ich nicht bis vor 2 Wochen. Zufälligerweise hat vor 2 Wochen mir der Kollege Felix Reck von der GameStar von der Serie erzählt, die er total geil findet, die keiner kennt, weil sie auf Peacock lief. Die läuft nirgends hier im Stream. Die kannst du nur kaufen auf Amazon und so. Mrs. Davis heißt die. Kennst du die? Weil du kennst den Creator der Serie.
Wer ist
Damon
der?
Lindelof.
Oh, okay. Krass.
Und Mrs. Davis, und ich war so mindblown, das zu sehen, Mrs. Davis ist von 2023 und sieht im Trailer aus wie eine Mischung aus Pluribus und Everything Everywhere All at Once. Was eine verrückte Mischung ist.
Das klingt super.
Wenn du einen Film raussuchen müsstest, der dem ähnelt, dann ist es vielleicht der, über den wir geredet haben für dieses Jahr in der Jahresvorschau. Good luck, have fun, don't die.
Von Gore.
So wirkt diese komplette Serie, genau. So wirkt diese Serie. Von Gore Verbinski wollte ich gerade sagen, sorry. Mhm. Mrs. Davis. Und die hat er auch mehrheitlich gemacht. 4 von 8 Folgen oder 7 oder sowas. Also das ist der Background von Owen Harris. Und das merkst du. Und Ira Parker hat gesagt, der Pitch, mit dem Owen Harris gewonnen hat, die meisten Folgen zu machen, sei gewesen, es soll anders sein. Es ist sehr aus der Perspektive des Heckenritters gefilmt und inszeniert. Aber es darf nie vergessen, dass es Game of Thrones ist. Es muss immer noch nah dran sein. Es muss immer dieses Westeros-Gefühl haben. Was bei dir jetzt nicht ganz geklappt hat wegen diesen Flashbacks. Aber ich finde, so wie die Serie aussieht und wie sie inszeniert ist, trifft es genau diesen Pitch. Ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele dafür. Ich finde, das Color Grading ist ein bisschen Back to the Roots und trotzdem House of the Dragon. House of the Dragon, weil das Bildformat 2:1 ist, es hat diese schwarzen Balken, es hat diese krasse Unschärfe an den Rändern, es hat diesen super hochwertigen Look. Gleichzeitig hat es aber sehr viel mehr Farbe, es ist farbgesättigter, als die letzten Staffeln Game of Thrones und House of the Dragon. Es fühlt sich mehr an wie die ersten Staffeln Game of Thrones, was das Color Grading angeht. Was ich cool finde. Wenn du quasi Game of Thrones Staffel 1 vermischst mit der letzten Staffel House of the Dragon, dann hast du den Look von dieser Serie. Was ich cool finde. Dann haben sie in so ein paar neue Sachen gemacht. Wie zum Beispiel Zeitlupe. Zeitlupe kommt super selten vor in Game of Thrones. Ich überlege gerade, kommt es überhaupt vor in Game of Thrones?
Ja.
Ja, doch.
Bei Battle of
King's Landing, ne?
Ja, und bei Battle of the Bastards, so in Schlachtszenarien. Stimmt. Ein Schlachtszenario.
Bevor es losgeht.
Genau, ja.
Da kommt es vor, es kommt super selten aber vor in Game of Thrones. Die hast du es auch, als sie tanzen. Das Zeitlupe. Mhm. Und da haben sie, das haben sie sogar im Making-of extra erzählt, weil das super wichtig denen war. Sie haben etwas gemacht, was man normalerweise nicht tun würde. Sie haben den Verschlusswinkel der Kamera, den Shutter-Angle aufgezogen. Wenn du das machst, dann wird das Bild ein bisschen weicher, verträumter und so. Deswegen sieht das so komisch aus. Es sieht ja aus wie in The Suicide Squad von James Gunn, als sie tanzen in dieser Bar.
Ja, genau.
Weitwinklig, verträumt, betrunken eigentlich geradezu, traumhaft. So sieht das aus. Und aus dem Trailer sehen wir ja sogar, dass es wahrscheinlich eine Szene gibt aus den Augen von Dank. Also, dass du wirklich im Helm bist, durch den Schlitz siehst und zumindest für einen Moment einen Kampf aus dieser Perspektive hast. Das ist komplett neu für Game of Thrones. Also die Inszenierung ist wirklich anders und gleichzeitig sehr vertraut. Und das finde ich großartig daran. Ich verliere mich so in einen Monolog. Ich hätte noch eine Frage an dich. Mhm. Wie findest du denn die Musik?
Ja, die erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an diese irischen Folklore-Filme. Die Musik, finde ich, passt richtig gut. Das gebe ich der Show. Also die Musik passt zu diesem Stil. Es ist Common Folk Folklore-Musik und nicht epische Streicher. Epische
Gitarre ist es vor allem, ne?
Ja, und Ukulele. Und also diese epische Streicher, die wird ja benutzt, um Game of Thrones anzuzitieren, und dann wird geschissen.
Mhm.
Und ja, das war auch ein Gag, den ich gar nicht gebraucht habe.
Weißt du, wer ihn auch nicht gebraucht hat? George R. R. Martin.
Ja, das ist nicht im Buch anscheinend.
Das ist nicht im Buch, nicht nur das. Er hat erzählt, als er den Rohschnitt zum ersten Mal gesehen hat, von Night of the Seven Kingdoms, von dieser ersten Folge, Das war seine erste Notiz, die er gemacht hat. Er hat sofort eine Note geschrieben, why? Und können wir das nicht rausschneiden? Ne? Und er hat auch selber noch mal in Interviews gesagt, meine Charaktere, also normalerweise schreibt er nicht so viel, wie seine Charaktere kacken gehen. Mhm. Was lustig ist, weil es gibt eine sehr tolle Szene mit Lord Tywin Lannister und wie er kackt. He doesn't shit gold. Apparently. So ähnlich steht es dann im Buch tatsächlich. Das ist etwas, was die Serie dir nicht sagt. Aber es heißt doch, Lannister scheißt Gold.
Oder Lannister sterben beim Scheißen.
Oder das. Aber Tyrion stellt fest in seinen Gedanken, dass er kein Gold geschissen hat. Als er gestorben ist. Was halt, ja, empty your bowels, wie es so schön heißt, wenn man stirbt. Und er hat sich auch gewundert und hat es dann, hat er auch erzählt, aber Arya Parker mochte die Szene so sehr, deswegen, ja, dann ist das halt so. Dann ist das jetzt drin. Auf einer Meta-Ebene hat es natürlich jetzt den geilen Gag gemacht, den jeder, gefühlt jeder Game of Thrones-YouTuber jetzt benutzt als Headline. Wie war das? A Knight of the Seven Kingdoms scheißt auf Game of Thrones.
Ja, das hat jeder wirklich gesagt. Hm?
Was ich interessant finde, ist aber, im Drehbuch steht nicht die Game of Thrones Melodie. In dem Drehbuch steht irgendeine heroische Melodie. Mhm. Sie wussten nicht, ob sie, also nicht mal ob, sondern sie haben erst in der Post-Production festgestellt, wäre das nicht perfekt, wenn man dann das Game of Thrones, die Game of Thrones Melodie nimmt, um dieses Heldenhafte darzustellen? Also es hat jetzt diese Metaebene einfach geschaffen. Ira Parker sagt aber, also er sagt wortwörtlich, ich hoffe, die Leute verzeihen uns das. Mhm. Und es ist nicht so gemeint. Das sind die zwei Sachen, die er dazu gesagt hat. Es ist nicht als Meta-Kommentar gemeint. Er wollte einfach eine heroische Melodie und dann Schnitt zu diesem Gag. Mhm. Den muss man aushalten, finde ich. Ich finde, die erste Szene muss man aushalten. Das verstehe ich. Die separiert die Leute.
Ja, du, es ist bei mir halt auch so ein bisschen der erste Eindruck. Es war auch, als er im Zelt war. Mhm. Und der Lord, das ist ein Baratheon, oder? Der im Zelt?
Ja, Lynel Baratheon.
Dass der wie so ein Asterix-Gag hat und jedes Mal sagt, was mache ich denn noch mal mit den Leuten, die ich bestrafe? Oder ich werde mit dir, und dann dreht er sich wieder, was mache ich denn noch mal? Das hat für mich eher so einen Asterix-Charakter, weißt du? Das ist
ich finde, das beschreibt ihn als Baratheon sehr gut, auch wieder sehr identitär. Die Baratheons sind ja, wer sie sind.
Ja, Lebemann.
Er ist eindeutig ein Vorfahre von Robert Baratheon. Das heißt, er wird auch charakterisiert ja schon vom Turniermeister als ein wahnsinniger Kämpfer. Also die Baratheons sind ja berühmte Kämpfer, aber wenn du denen nichts zum Kämpfen gibst, so war es bei Robert Baratheon ja auch, da werden sie träge und dick und vögeln nur noch und sind am Saufen. Und sie hassen die Targaryens. Das macht ein Baratheon aus. Er schimpft ja auch über die Targaryens, weil so viel wissen wir aus dieser Welt, die Drachen sind nach dem Tanz der Drachen verschwunden, es gibt keine mehr. Mhm. Und die Targaryens herrschen zwar noch, was von denen übrig geblieben ist, aber warum eigentlich? Sie haben ja keine Drachen mehr. Warum muss man sich jetzt von denen terrorisieren lassen? Also der ist ja schon on the brink on rebellion.
Ja, ja, ja.
Also
der hinterfragt das schon.
Und ja, Foreshadowing für vor allem für Robert. Also das ist kein Wunder, dass der dann irgendwann rebelliert. Was ich aber auch cool finde, wieder am Drehbuch, weil es steht im Drehbuch, das hat der Darsteller gesagt, Daniel Ings. Den habe ich vorher noch nie gesehen. Ich dachte, ich hätte ihn gesehen, weil er einfach aussieht wie Oscar Isaac. Also, das ist doch Oscar Isaac mit Bart, oder? Oder liege ich da jetzt falsch?
Aber Oscar Isaac hat andauernd einen Bart, also.
ja, genau, aber mit diesem Bart halt. So, Daniel Ings heißt er, glaube ich, hat gesagt, dass im Drehbuch stünde, Lynel Baratheon sei eine Mischung aus Jack Sparrow und Ernest Hemingway. Und das finde ich eine saugeile Beschreibung.
Ja, ein wenig. Ein wenig.
Also beide sind immer betrunken. Lynel Baratheon ist quasi auch immer betrunken. Ernest Hemingway, weil er so rumphilosophiert und eine ganz schwere Melancholie da drin steckt, in seinen Ansichten, in seiner Weltanschauung. Der hätte eigentlich lieber, dass alles besser ist. Aber es hat auch dieses Lebemann wieder, so wie bei Robert, was auch Jack Sparrow hat. Jack Sparrow ist auch immer betrunken. Und es gibt diesen Moment, als er diese Krone wegnimmt von dem Kopf von Dunk. Mhm. Und dann tänzelt er so weg. Und wenn du darauf achtest, er tänzelt weg wie Jack Sparrow. Dieser leicht feminine Gang, dieses Schwanken, die Hände hoch. Und dann geht er zurück zu der Crowd. Das ist in der Unschärfe im Hintergrund zu sehen. Aber da habe ich dann gedacht, shit, das ist wirklich Jack Sparrow. Wahnsinn. Es war auch improvisiert, dass er versucht, Dank auf die Füße zu treten, um quasi diese Größe herauszufordern, dafür zu sorgen, dass er nicht der Größere ist, während sie zusammen tanzen. Es sei Improvisation gewesen. Bezeichnet aber auch Lionel Baratheon, finde ich sehr gut. Weil einerseits will er ihm auf die Füße treten, andererseits will er sein Freund sein. Er vertraut ihm. Er setzt ihm diese Krone, diese Baratheon-Krone ja auf. Das ist ja auch schon merkwürdig. Ob einfacher Ritter oder nicht. Es gibt diesen Schnitt nach dem Tanz. Beide sind am Trinken. Und Dank hinterfragt sein Können und seine Möglichkeiten und hat die Krone von einem Baratheon auf. Also das ist auch so non-verbales Storytelling, was ich einfach mag. Das mag ich einfach in Game of Thrones. Sie das immer so, diese kleinen Sachen, die wir bemerken oder nicht bemerken, zeigen uns, dass der eine dem anderen vertraut.
Hm.
Dass sie Freunde geworden sind.
Ja. Mit mir hat das leider nicht so viel gemacht, muss ich leider sagen. Also ich in allen Ehren, ich genieße es ja, dass es dir so gefällt und dass du darüber sehr viel sprechen kannst. Für mich war es leider nur. Ja.
Wie fandst du denn Peter Claffey, der Dank spielt? Der ist halt für mich eine Traumbesetzung.
Der war super treu doof. Er war so ein bisschen, ich sag, das ist Jon Snow ohne Gravitas. So, weil Jon Snow war auch so.
Ja.
Jon Snow war halt auch so eine treu doofe Seele, aber da war immer so eine extreme Schwere in ihm, in jedem Einzelnen. So, I'm a bastard. I didn't ask for this. Mhm. Und der ist so. Ja, es ist ein hoffnungsvoller Kerl in Westeros. Good luck damit, so mit der Attitüde.
Good luck, ja, stimmt. Aber der große Unterschied zu Jon Snow ist ja, Jon Snow didn't ask for this. Und er asked ja schon.
Deswegen, er ist ja so eine optimistische Seele. Der hat ja hohe Ambitionen und glaubt an edle Männer und an Ehre und so weiter. Und wer sich mit Westeros gut auskennt, weiß, ja, ist nicht gerade ein ehrenvoller Ort. So.
Und an wen erinnert dich das? An wen erinnern dich die ganzen Charakteristika von Dank? Oder von mir aus nennen wir ihn, wie er sich später selber nennt. Du sagst die ganze Zeit Duncan. Aber eigentlich heißt er ja
Dank. Ja.
Und vor unseren Augen gibt es sich ja einen anderen Namen.
Sir Duncan,
also vor unseren Augen gibt es sich Duncan. Ja, und dann auch The Tall, weil Lionel Baratheon ihn auf die Größe reduziert hat, ironischerweise. An wen erinnert dich Sir Duncan the Tall?
Aus Westeros?
Aus der Welt von Game of Thrones. Aus Westeros. Also ich gebe dir ein bisschen Hilfe. Duncan the Tall ist ja in Westeros eine große Legende. Das wissen wir aus Game of Thrones, weil er wird zweimal richtig wichtig namentlich erwähnt. Einmal als Bran will Geschichten von Sir Duncan the Tall hören, weil das sind seine Lieblingsgeschichten. Mhm. Und als Jaime Lannister in dessen Schatten steht. Weil es gibt auch dieses Buch der Kingsguard. Und die schreiben da immer ihre Geschichten rein. Und hier, Joffrey blättert da durch und sagt zu Jaime Lannister, oh, Sir Duncan the Tall, der hat 4 Seiten gekriegt. Der muss ja richtig groß gewesen sein.
Mhm.
Und Jaime, der ja immer mit sich struggelt, ob er jetzt ehrenvoll sein will oder nicht, sagt so, yeah, he was truly great.
Mhm.
Great, great. Also groß, aber auch Größe. Er zeigt Größe. Sir Duncan the Tall ist das große Vorbild von so vielen Rittern. Kennst du jetzt einen Ritter, der eventuell Sir Duncan the Tall als ganz großes Vorbild haben könnte?
Ja,
ehrenvoll.
Gwendolyn Christies Charakter, Brienne.
Brienne of Tarth.
Ja.
Brienne of Tarth, und das ist jetzt kein Spoiler, weil das gibt's nicht in den Büchern oder in der Serie, Brienne of Tarth ist eine Nachfahrin von Duncan the Tall.
Macht Sinn, weil sie auch so ein Riese ist.
Sie ist groß, sie ist blond und sie hat die blauen Augen von Duncan the Tall. Und das wird sogar extra erwähnt in dieser Folge, als der eine Ritter, Sir Stephen, ihn sagt, was schaust du so mit deinen blauen Augen?
Hm.
Das ist schon so der kleine Hinweis. Brienne of Tarth hat ja auch diese stechend blauen Augen. Und das ist weder in der Serie noch in den Büchern bestätigt, aber George R. Martin geht damit hausieren. Der wurde das ist schon lange eine Fantheorie, dass das so sei. Und er hat das dann irgendwann bestätigt auf irgendeinem Podiumsdiskussion oder so. Der macht da kein Geheimnis draus. Er weiß noch nicht oder er hat noch nicht erzählt, wie es passieren kann, dass die zwei miteinander verwandt sind und wie genau. Aber sie ist eine Nachfahrin von ihnen. Und das erklärt natürlich auch sehr viel, also auch dieses Edelmütige. Und jetzt gibt's so eine wunderschöne Verbindung zu Game of Thrones, zur letzten Staffel Game of Thrones. Was war denn für dich die beste Folge der letzten Staffel Game of Thrones? Das ist nämlich bei vielen Leuten und laut IMDb eine bestimmte. Weißt du noch?
Ach, die,
wo, so die letzten Folgen?
Die, wo sie zum Ritter geschlagen wird? Ist es, genau. Ist es die zweite?
Das war die dritte, glaube ich.
Nee, zweite, nee, 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 zweite, die zweite ist zweite. The Long Night. Nee,
die zweite. Die dritte ist Long Night. Das war die zweite, das war die vor Long Night. Weißt du, wie die heißt?
Ja, A Night of the Seven Kingdoms.
Ja. Ja. Und die hier heißt aber The Hedge Knight. Ja. Und The Hedge Knight, und das ist aber auch schön, das zeigt so ein bisschen Progression, von The Hedge Knight zu A Night of the Seven Kingdoms. 100 Jahre später, 89 Jahre später, wird, nicht ganz 89, das ist ja noch viel Zeit dazwischen, sagen wir 100 Jahre später, wird Brienne of Tarth zum Ritter geschlagen, zum Night of Seven Kingdoms. Mhm. Etwas, was diese Queste, wenn du so willst, hat da angefangen bei The Hedge Knight, hier in dieser, bei der Serie A Night of the Seven Kingdoms. So, wie aus dieser Blutlinie Ritter wurde. Und das ist irgendwie, finde ich, so romantisch schön. Ist ja auch die emotionalste Folge, ehrlich gesagt, von der achten Staffel eigentlich. Ausgerechnet der schöne Moment ist das emotional tollste, was in der gesamten achten Staffel passiert. Peter Claffey war vorher Rugby-Spieler. Ich weiß gar nicht, ob er schauspielerisch so viel gemacht hat.
Ich hab's gegoogelt, der hat schon ein paar Sachen gemacht. Ich habe nur nichts davon gesehen, glaube ich.
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich klicke mal ganz kurz auf IMDb an, kann ich dir sagen. Aber ja, Rugby-Spieler sieht man, ne? Großer Kerl. Ich finde, in vielen Shots merkt man das gar nicht, weil er gleichzeitig sehr breit ist. Also wenn er jetzt sehr dünn wäre, dann würde das mehr rausstechen. Wenn er neben anderen Leuten steht, dann sieht man es natürlich. Da siehst du es immer, wie groß er ist. So, der ist absurd groß. Und sie haben ihn auch deswegen gecastet als 1,96, sehe ich gerade. Sie haben ihn auch gecastet, weil er so eine tolle Chemie hat mit Dexter Ansel. Das ist der Egg spielt.
Mhm.
Und das ist etwas, das catcht mich auf so einem Herr-der-Ringe-Niveau, was das Making-of angeht. Es gibt so ein 17-Minuten-Making-of zu dieser Folge, ein richtiges Making-of. Das heißt A Night in the Making, so heißt es, A Night in the Making. Und da zeigen sie ein bisschen was vom Table Read, der erste Table Read und Chemietest zwischen diesen beiden Darstellern. Und die sind so sweet miteinander, Dexter und Peter. Das ist unglaublich. Und er erzählt so eine kleine Anekdote, dass er mit ihm dann auch Eishockey gucken gegangen ist, was, glaube ich, war es Eishockey. Sie waren bowlen zusammen, sie spielen immer Mario Kart zusammen. Und die Leute sagen immer zu Peter, ey, das ist so süß, wie viel Zeit du mit diesem Kind verbringst, dass du also dich quasi aufopferst, um Zeit mit diesem Kind zu verbringen. Und er so, nee, das mache ich freiwillig. Es ist mein Freund. Und die machen es einfach so, privat. Keiner verlangt das von den beiden. Und das ist so süß. Also, wie findest du denn Egg? Wie findest du denn Dexter?
Bisher voll in Ordnung. Also, wir haben ja, muss ich auch sagen, in der ersten Folge sehen wir noch nicht so viel von ihm.
Ja.
Also
zwei Szenen, drei,
also wir haben zwei Szenen. Also die erste ist in der Stable und die letzte ist, als er dann mit ihm das Gespräch führt. Ist erstmal putzig und ich kann mir aber auch schon so ein bisschen was zu der Figur denken.
Das kannst du. Bist du ein Fan? Wir können ja Theorien dazu sagen, das können wir ja. Theorien sind keine Spoiler. Ich will dir nichts bestätigen. Spinn einfach los. Was denkst du denn?
Also ich denke, es hat einen Grund, warum er eine Glatze hat und überhaupt seine Haare komplett verbirgt. Lass mich raten, sie sind eventuell golden, wenn sie denn rauswachsen würden.
Ich werde gar nichts sagen.
Ach so, okay, gut. Okay, gut. Ich gehe davon aus, dass in ihm ein Drache schlummert.
Also ich kann nur eins sagen, der Name Egg ist schon mal in Game of Thrones gefallen. Mehr sag ich nicht. Und wenn man das weiß noch, wer es sagt und warum es sagt, dann ist es eindeutig. Es ist aber auch wirklich, man muss nicht Sherlock Holmes sein, finde ich. Und egal, ich lasse es einfach dabei. Ich finde das auch deswegen cool, das Casting von Dexter Ansel, weil Kindercasting so fucking
schwierig ist. Ja, das stimmt.
Wir haben es jetzt noch mal gesehen bei Avatar.
Oh,
ich finde, da haben sie auch größtenteils ins Klo gegriffen. Also ich meine nicht den Avatar-Film da auch, aber ich meine die Avatar-Serie, die Realserie auf Netflix. Ich habe ja die Zeichentrickserie gesehen. Und die Zeichentrickserie ist ja über allem erhaben. Die bestbewertete Zeichentrickserie aller Zeiten auf IMDb. Und wenn ich dann die Real-Dings daneben halte, denke ich so, ja, Kindercasting ist halt schwierig. Und das ist nicht das Hauptproblem der Serie, aber Es ist eines der Probleme. Und bei Harry Potter war das ja auch so ein Gamble. Ich würde sagen, die Hälfte aller Kinderdarsteller, die sie gecastet haben, was schon krass ist, ist richtig gut. Ein richtig guter Schauspieler geworden. Auch im Erwachsenenalter. Mindestens die Hälfte. Was ein sehr guter Schnitt ist. Wenn du ganz viele andere Kinderfilme daneben hältst, wer von denen schafft es denn dann? Das ist extrem schwierig, gute Kinder zu casten. Und bei Egg haben sie es, finde ich, genailed, wie man so schön sagt.
Mm. Man merkt und, auf jeden Fall, die beiden haben eine Chemie von Anfang an. Das merkt man.
Ja. Und das ist ja das, was mich so gebrochen hat dann. Ich finde, ab der dritten Folge ist es die Chemie der beiden. Wenn die Chemie komplett ausgespielt wird, wenn sie ihre Momente kriegen, dann merkst du, wow. Es gibt so einen Moment in einem Teaser, den fand ich so schön. Es gibt so einen Moment in einem Teaser, da sitzen sie doch auf so einem Grashügel und schauen auf das Ritterturnier hinab.
Ja, ja. This could be every day, this is now, ist es nicht so das?
Nee, also ähnlich. Egg sagt, glaube ich, wortwörtlich, I would love to be in a place like this.
Und dann you are
und in dank a place. In seiner Naivität. Ja, genau. Und das ist so ein schöner Moment. Ich hätte privat mal einen sehr, sehr ähnlichen Moment mit einem Kind. Und daran hat es mich sofort erinnert. Ich hätte fast geheult, weil ich das selber schon mal erlebt habe, genau so in einem Moment. Und das ist einfach wunderschön. Das kannst du nicht kaufen, so eine Chemie. Und wenn man überlegt, dass man eventuell 15 Staffeln machen könnte, wenn es denn irgendjemand sehen will von euch da draußen, und beide miteinander alt werden quasi, die Charaktere, kann ich mir das voll gut vorstellen. Und ich wäre auch voll dagegen, Dexter Ansel neu zu casten.
Ja.
Dann sollen sie es halt 30 Jahre lang drehen. I don't care. Naja, so. Es gibt noch ein paar kleinere Rollen, von denen man noch nicht viel sieht. Das sind Sir Arlen of Pennytree, Sir Arlen vom Hellerbaum. Ich überlege gerade, sagt er überhaupt was in der ersten Folge? Wenig, ne? So. Er beschimpft ihn, während er ihn ohrfeigt.
Mm.
So, das passiert, glaube ich. Es gibt Sir Stephen und seinen Cousin Raymond, die schon sehr auseinander sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie mit Nachnamen heißen. Aber ja, die könnten auch noch mal vorkommen. Und Tansel wird vorgestellt, das ist diese Puppenspielerin.
Ja.
Die uns noch mal schön zeigt, dass diese Welt anders ist, als wir sie in House of the Dragon verlassen haben, was Drachen angeht und so weiter.
Ja, es ist jetzt Entertainment, weil es mystische Wege, die man schon gar nicht mehr richtig kennt.
Ja. Und das ist alles, wie du sagst, nur die Ausgangssituation. Es gibt so ein paar Momente, die einen zum Grübeln bringen können, die ein bisschen Foreshadowing sind. Ich glaube, das ist noch nicht die richtige Stelle, um das hier zu erwähnen.
Ja. Aber wir haben ja eine Abstimmung für euch rausgehauen.
Ja.
Also wir werden euch fragen, wie fandet ihr es? Gut, nicht gut? Schaue ich noch oder werde ich nicht schauen? Könnt ihr gerne abstimmen im Podcast. Und
Spotify. Könntest du noch Spotify machen? Und ich weiß noch nicht, ob das finale Wording ist. Ich habe das noch aufgeschrieben. Ich mag ja so Witz-Wordings. Aber darauf wird es hinauslaufen. Daumen hoch, Daumen runter. Oder schaue ich noch oder werde ich gar nicht schauen? Ja.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch ein abschließendes Video, wenn die Season zu Ende ist.
Einen abschließenden
Podcast meine ich ja.
Wobei, vielleicht auch Video. Vielleicht komme ich ja dafür nach Berlin. Das wäre ein guter Grund, um mal wieder nach Berlin zu kommen. Dann machen wir so einen abschließenden Talk bei dir auf dem Kanal oder sowas.
Ja, das können wir machen.
Ich werde ja Videos auf meinem Kanal machen. Ich weiß nur nicht, ob ich es zu jeder Folge mache, weil das wird sich zeigen, so wie die Resonanz ist. Also, es hängt wirklich davon ab, ob ihr das schaut.
Yeah.
So blöd es klingt, ich brauche es nicht machen. Ich sitze jetzt schon seit fast einer Woche an dem Video. Also zu einem Zeitpunkt der Aufnahme habe ich zur ersten Folge mein Video immer noch nicht fertig. Ich werde es heute hochladen, werde hoffen, dass HBO es nicht komplett totstrikt und weltweit sperrt, so wie sie es immer mal wieder gerne machen.
Yeah.
Und es, wenn ich Pech habe, kommt es erst nächste Woche raus oder gar nicht. Vielleicht sitze ich gerade an einem Video, das niemand anderes hier sehen wird außer mir. Und das wäre echt schade, weil ich habe gedacht, ja gut, die Folge geht jetzt nur 40 Minuten und es ist die längste Folge von allen Night of the Seven Kingdoms Folgen. Die geht jetzt nur 40 Minuten. Da schreibe ich 4 Seiten Text dazu. 4 Seiten sind bei mir 3x4, also jede Seite ist 3 Minuten. Das heißt, das wird ein 12-Minuten-Video ungefähr. Easy peasy. Und ich habe 6 Seiten geschrieben oder so. Das sind so 18 Minuten ungefähr. Aber auch beim Schreiben, auch nochmal beim Schneiden, habe ich gemerkt, oh Gott, ich liebe diese Serie. Oh Gott. Die meisten Reviews sind ja so bei 8 von 10. So, wenn du IGN nimmst und so weiter, wenn du IMDb nimmst, die meisten Reviews weltweit landen ungefähr bei 8 von 10 für diese Serie. Ich bin bei 9 von 10, glaube ich. Ich finde die ganz, ganz, ganz toll. und Potenzial für 10 von 10, weil jetzt ist die Welt etabliert, jetzt sind die Charaktere etabliert. Je nachdem, wie die anderen zwei Stories sind, kann es nur noch besser werden. Und ich bin hooked. Ich mach auf jeden Fall Videos dazu. Die Frage ist nur, wie viel. Und vielleicht reden wir auch noch mal drüber. Und weißt du, was die Serie sagen würde, wenn es darum geht, dass vielleicht nur ein oder zwei Leute eine schöne Sache sehen?
So the look is ours alone.